Bitte schlag doch mit mir auf Hebräerbrief, Kapitel 7. Und hier lesen wir die Verse 24 bis 27. Hebräerbrief, Kapitel 7, ab Vers 24. Dieser aber, hier ist von Jesus die Rede, dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher hoher Priester passte auch zu uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes, denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Könnt ihr euch vorstellen, in alter Zeit, als das Volk Israel zum Tempel kam oder vorher noch zur Stiftshütte, und da war der hohe Priester. Und es gab diesen besonders feierlichen Tag, den Tag der Versöhnung. Und da waren alle Augen auf diesen Hohepriester gerichtet. Sie fasteten, sie haben keine Speise zu sich genommen, sie demütigten sich vor den Herrn und sie schauten auf das, was der Priester tut. Und stellt euch einmal vor, ihr steht dort mit in dieser Reihe, mit in dieser Gruppe. Und ihr seht, wie das Schlachtopfer dem Priester gebracht wird. Und ihr seht, wie der Priester dieses Schlachtopfer nimmt und seine Hand auf dieses Tier stellt. Und ihr wisst, oh, jetzt wird gerade symbolisch die Schuld des ganzen Volkes auf dieses Tier übertragen. Und dann seht ihr, wie der Priester ein Messer nimmt und er schlachtet dieses Opfer. Und er hebt es ganz auf den Altar und es geht in Feuer auf. Und der beißende Geruch, er geht in eure Nase, er brennt in euren Augen. Der Rauch, der durchströmt und ihr wisst, das hätten wir verdient. Und dann nimmt der hohe Priester von dem Blut, das er vorher hat austropfen lassen, der besprengt es an dem Altar. Und er geht mit einer Schale von diesem Blut, er geht in das Heiligtum hinein. Und ihr seht ihn nicht mehr. Aber ihr wisst, das, was dort jetzt im Heiligtum geschieht, das geschieht zwischen Gott und dem Priester. Und er bringt das, was dieses Opfer bezeugen soll, er bringt das vor das Angesicht Gottes. Und das, wir sehen nichts und wir hören nichts, aber wir wissen, der Priester, er ist in diesem Heiligtum, um für unsere Vergebung zu beten. Und so steht ihr da und wartet und wartet und fragt euch, was wird wohl da drin geschehen? Und wenn dieser Priester etwas falsch macht, dann wird er tot umfallen. Und ihr wartet. Und irgendwann kommt der Priester wieder hervor und er gibt dem Volk den Segensgruß Gottes. Könnt ihr euch das vorstellen? Was das für eine gespannte Atmosphäre sein musste, diesen Priester zu beobachten und auf diesen Priester zu warten und dann diesen Segen zu empfangen, den er spendet, der Sündenvergebung. Das Volk ist geheiligt. Gott wohnt weiter in ihrer Mitte. Nun, wir erleben das heute nicht mehr, oder? Oder doch? mit ein Grund für den Hebräerbrief ist. Dass es Leute gab, die sagen, oh, daran können wir uns erinnern, dass wir einen Hohepriester hatten, der in das Heiligtum eingegangen ist und wir wussten, er hat für uns ein Opfer gebracht und er hat für uns gebetet. Aber jetzt sind wir Christen geworden. Irgendwie ist das alles ein bisschen mager. Wir sehen nicht mehr dieses Besondere, dass wir wissen, jetzt ist der Priester gerade für uns im Heiligtum. Und der Hebräerbriefschreiber, er sagt, oh, wir haben viel mehr. Wir haben dasselbe, aber noch mehr. Das, was im Alten Testament stattgefunden hat, das war ein Schatten. Das, was wir erleben, seitdem Christus gekommen ist und wir an Christus glauben, ist weit mehr. Wir haben einen Priester. Und darum heißt es in unserem kleinen Katechismus, in Frage 26, wie übt Christus das Amt eines Priesters aus? Und die Antwort, sie lautet, Christus übt das Amt eines Priesters dadurch aus, dass er sich selbst einmal für die Sünden seines Volkes als Opfer dargebracht hat, um der göttlichen Gerechtigkeit Genüge zu tun und es mit Gott zu versöhnen. Und dadurch, dass er fortwährend als Fürsprecher für sein Volk eintritt. Und was ist das Amt eines Priesters? Ein Priester ist jemand, der zwischen zwei Parteien vermittelt. Ein Priester ist jemand, der ein Mittleramt hat. Aber anders als ein Prophet, der das Wort Gottes zu den Menschen bringt, der also auf den Menschen ausgerichtet ist, ist der Priester jemand, der für die Menschen gegenüber Gott handelt. Das, was er tut, sein Dienst, ist gerichtet auf Gott, nicht auf den Menschen. Das macht dieses Amt auch einzigartig innerhalb dieses dreifachen Mittleramtes. Ein Priester, er repräsentiert die Menschen im Angesicht Gottes und nicht das Wort oder die Macht Gottes gegenüber den Menschen. Und darum ist ein Priester eine offizielle, von Gott berufene Person, die im Namen der schuldigen Partei mit Gott Versöhnung erwirkt, durch ein Opfer, das er auf einen Altar darbringt. Darum heißt es in Hebräer 5, Vers 1, denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester, die schuldige Partei sind die Menschen, deswegen musste der Priester ein Mensch sein, denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt. Er repräsentiert Menschen, aber im Blick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Den wichtigsten Dienst des Priesters im Alten Testament, den sehen wir eben an diesem besonderen Tag, an dem Tag der Versöhnung. In 3. Mose 16 wird es behandelt. Hier fastete und demütigte sich das Volk, aber sie sahen zu, sie erlebten, was macht der Priester. Und das Erste, was der Priester machen musste, war, er musste sich selber reinigen, rituell reinigen. Er musste sogar ein Opfer für sich selbst bringen, so steht es auch in unserem Text. Und dann übertrug er die Sünden des Volkes auf ein Opfertier und er schlachtete das Opfertier. Und er brachte dieses Opfer da auf dem Altar Gottes, sodass es in Rauch aufgeht. Aber das Blut, das er vorher hat abfließen lassen, er reinigt damit das Heiligtum und auch er geht damit in das Allerheiligste, zu der Bundeslade. Nur an diesem Tag durfte er in das Allerheiligste hineintreten und nur mit dem Blut eines Opfers. Und er sprenkelt damit auf den Sühnedeckel, auf diesen Deckel der Bundeslade, wo die Cherubim drauf thronten. Und er brachte Weihrauch vor dem Allerheiligsten. Und er betete für das Volk. Wenn ihr noch die Beschreibung im Kopf habt, der Priester, er trug eine Brustplatte mit 12 Edelsteinen und auch auf den Schultern hatte er Edelsteine und sie standen für die Stämme des Volkes Israel. Warum? Weil er sein Volk auf den Schultern und auf dem Herzen haben sollte. Er sollte die Lasten seines Volkes hineintragen in das Heiligtum. Und so bewirkt er Sühne, das heißt Bedeckung der Sünden, durch das Opfer, das er vor Gott darbringt für das Volk. Und er betet für das Volk. Das Amt eines Priesters, nun, es war ein Schatten. Das Alte Testament und das alttestamentliche Priestertum, es war ein Schatten, ein Bild, ein Hinweis auf das, was in Christus erfüllt ist. Er ist der wahre Priester. Was ist denn Christi priesterliches Opfer? Was für ein Opfer bringt er als Priester vor Gott? Nun, denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Die Schuld nahm er auf sich selbst. Er ist unser Repräsentant geworden, nicht nur als Priester, sondern auch als Opfer. Er, der keine Sünde kannte, er ist für uns zur Sünde geworden. Jesus ist das Opfertier ohne Fehler. Er selbst ist vollkommen heilig, sündlos, unbefleckt. Wir finden das im Alten Testament. So ein Opfertier, es musste äußerlich unfehlbar sein. Kein sichtbares Gebrechen, keinen äußeren Makel. Und es geht nicht um Ästhetik. Es geht darum, dass es ein Hinweis ist, das wahre Opfer musste vollkommen sein, sündlos, ohne irgendeinen Makel, ohne irgendeine Sünde, ohne irgendeine Schuld, ohne dass irgendetwas fehlt. Es musste heilig sein. Darum heißt es, Christus übt das Amt eines Priesters dadurch aus, dass er sich selbst einmal für die Sünden seines Volkes als Opfer dargebracht hat. All die Tieropfer, die hunderte, tausende Opfer, die dargebracht wurden, sie alle wiesen nur auf dieses eine Opfer hin, auf das vollkommene Opfer von Jesus Christus selbst. Aber wenn Jesus dieses Opfer ist, wer ist dann der Priester, der dieses Opfer darbringt? Nun, er brachte sich selbst als Opfer dar. Jesus ist gleichzeitig Opfer und Priester. Er ist der Priester, der opfert und das Opfer, das geopfert wird. Er ist gleichzeitig passiv und aktiv. Im Alten Testament konnte es nur schattenhaft dargestellt werden. Aber Jesus erfüllt es. Schafe und Rinder konnten keine Vergebung bringen. Aber in Hebräer 10, Vers 4 und 5 heißt es, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum spricht er, Christus, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. In der alten Kirche fragte man sich, gerade bei dieser Zwei-Naturen-Lehre, wie kann Jesus sein eigenes Leben geben? Er ist doch Gott, der unsterblich ist. Was war wirklich das Opfer? Und sie kamen zu der Schlussfolgerung, das Opfer war Jesu menschliche Natur, sein Leib und seine Seele. Aber er brachte es auf dem Altar seiner göttlichen Natur. Finden, dass Jesus einmal sagt, wo es um das Schwören geht, der Altar heiligt das Opfer, das auf ihm ist. Und so ist die göttliche Natur notwendig gewesen, um die menschliche Natur so zu heiligen und so mit Kraft zu bestücken, dass dieses Opfer tatsächlich das ein für alle Mal gültige Opfer sein konnte. Jesus, er opferte seinen Leib und seine Seele in großen Leiden und Schmerzen und Qual. Er trug den Zorn Gottes und war bereit dazu, seine menschliche Natur auf dem Altar der göttlichen Natur zu opfern. Und was war die Wirkung dieses Opfers? Jesus, unser Priester, er hat sich selbst dargebracht als ein Opfer freiwillig vor den Herrn. Was war die Wirkung? Nun, zum einen wiederhergestellte Gerechtigkeit. Hier heißt es in dem Katechismus, um der göttlichen Gerechtigkeit Genüge zu tun. Gott ist gerecht. Das heißt, er kann Sünde nicht einfach übersehen. Wir Menschen sind Sünder und erfüllen nicht das Gesetz, das Recht Gottes. Aber all das, was uns mangelt, hat Jesus als unser Stellvertreter erfüllt. Er hat ein vollkommenes Leben geführt. Ja, er war völlig heilig und völlig gerecht. Unsere Schuld wurde bezahlt, der Gesetzesbruch wurde gesühnt, das heißt abgedeckt und fortgetragen. All das, was wir nicht getan haben, hat Christus an unserer Statt erfüllt. Dadurch ist der Sünder vom Fluch und der Strafe des Gesetzes befreit. Der Anspruch von Gottes Gerechtigkeit ist erfüllt. Es genüge getan, das heißt, es wurde zu einem Maß erfüllt, dass es nichts mehr aussteht. Aber Sünde ist nicht nur eine rechtliche Angelegenheit. Sünde ist nicht nur so, wie wenn ich irgendwie jemanden 100 Euro klaue und sobald ich die 100 Euro wieder zurücklege, ist alles vorbei. Mit unserer Sünde haben wir Gott beleidigt. Wir haben ihn seine Ehre beraubt. Er, der Schöpfer aller Dinge, der hat uns sein Wort gegeben. Er hat dir ein Gesetz gegeben. Und mit jeder Sünde brichst du nicht nur das, was gerecht und gut ist, sondern du beleidigst Gott. Du entehrst seinen Namen. Du rebellierst gegen seine Autorität. Und wir sind zu Feinden Gottes geworden. Darum ist die zweite Wirkung, die nötig ist, dieses Opfers, die wiederhergestellte Beziehung oder Versöhnung. Gottes angemessene Reaktion auf Sünde ist nicht nur Strafe, sondern auch Zorn und Hass. Doch das Opfer Jesu tat nicht nur der Gerechtigkeit Gottes Genüge, sondern es heißt weiter im Katechismus, und es mit Gott zu versöhnen. Versöhnung mit Gott bedeutet, die Feindschaft ist beendet und eine liebevolle Gemeinschaft wiederhergestellt. Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 2, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Manchmal wundert man sich, oder? Warum heißt es im Alten Testament, dass irgendwie der Rauch des Opfers Gott beruhigte oder es ein Wohlgeruch war? Nun, es geht nicht um die besondere Note, wie Rauch riecht, wie verbranntes Fleisch riecht. Es ist ein Hinweis darauf, dass der Zorn besänftigt wird, den er rechtmäßig gegen die Sünde hat und gegen den Sünder, der den Tod verdient hat. Und da, wo ein Opfer, wo ein Leben gegeben wird, wo Christus selbst sein heiliges Leben geopfert hat für sein Volk, da wird es zu einem Wohlgeruch vor Gott. Es überwindet den abscheulichen Geruch deiner Sünde. Kennt ihr das? Wenn so manchmal irgendwie etwas riecht und dann überdeckt man es, dann kann man es überdecken mit irgendwie so einem Raumspray, damit es nicht mehr so riecht. Christi Opfer, es überdeckt den stinkenden, beißenden Geruch deiner Sünde. Und es beruhigt den Zorn Gottes. Ich kenne das von den Imkern, die immer irgendwie so einen Rauch geben, damit die damit die Bienen denken, oh, es fängt an zu regnen, wir gehen mal lieber ins Haus. In einer ähnlichen Weise beruhigt das Opfer Jesu all den ausstehenden Zorn und die Feindschaft und den Hass, den Gott zu Recht gegen die Sünde hat. Es bedeckt es. Es gibt all diesen schmutzigen Gestank, trägt es hinweg. Und der Raum wird erfüllt mit kostbarem Duft, so wie bei der Salbung Jesu, wo diese kostbare Narde den ganzen Raum erfüllte, heißt es. Und so ist das Opfer Jesu so kostbar, dass sein Duft bis in den Himmel dringt und den Zorn besänftigt. Durch das Opfer allein, das Jesus als unser Priester dargebracht hat, konnte der heilige Zorn Gottes abgewendet werden, der Grimm besänftigt, sodass Gott gnädig und freundlich auf die Erlösten schaut. Das ist eine Wirkung. Nicht nur, okay, Gott, eigentlich bin ich jetzt rechtlich nicht mehr zu verurteilen, irgendwie wurde das auf dem Papier beglichen. Nein, hier findet eine Versöhnung auf der Beziehungsebene statt. Vergebung nicht nur, was die Schuld angeht, sondern auch, was die Beziehung angeht. Wir dürfen Gemeinschaft haben durch das Opfer von Jesus. Wie ist das möglich? Weil Jesus durch sein Opfer die Grundlage für den Zorn fortgenommen hat. Er hat wirklich gesühnt. Die Undankbarkeit, die Rebellion ist bedeckt durch Jesus reines und unschuldiges, gehorsames Opfer. Das, was das Blut von Böcken und Stieren nicht bewirken konnte, das wirkt allein das freiwillige, heilige und vollkommene Opfer des Herrn Jesus. Und drittens, Christi priesterliche Fürsorge. Uns allen ist bewusst, okay, ein Priester, er schlachtet. Wenn wir an einen Priester denken im Alten Testament, dann ist das eine blutige Sache. Und das meiste, was die Israeliten sehen konnten, war ein Priester, er schlachtet. Aber das, was kein Israelit sehen konnte, das geschah im Inneren des Heiligtums. Und auch wenn wir daran denken, dass Jesus unser Priester ist, dann haben wir oftmals das eine vor Augen. Ja, er ist am Kreuz gestorben, er hat sein eigenes Leben dargebracht als ein Opfer. Das ist die wichtige Grundlage. Aber die Bibel, sie sagt auch, dass Christus für uns eintritt. Und vielleicht geht es euch wie mir. Ich habe lange Zeit gedacht, was bedeutet das? Ich verstehe es nicht. Jesus verwendet sich für uns. Was kann ich mir darunter vorstellen? Im Katechismus heißt es, und dadurch, dass er fortwährend als Fürsprecher für sein Volk eintritt. Und wir haben es hier gelesen in Hebräer 7. Daher kann er auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Was heißt das? Was heißt das? Was ist das für eine Aufgabe des hohen Priesters, dieses Priesters, dass er sich für sein Volk verwendet? Nun, zunächst einmal lasst uns mal fragen, wo findet das hier überhaupt statt? Der alttestamentliche Priester, er ging in das Heiligtum, in den Tempel, in die Stiftshütte. Wo findet das statt, was hier von Jesus geredet ist? In Hebräer 9, Vers 24 heißt es, denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Das wahre Heiligtum ist im Himmel in der Gegenwart Gottes. Der Tempel war nur ein Abbild davon. Die Bundeslade war nur ein Symbol dafür. Er ist in das wahre Heiligtum eingegangen. Und zwar, um vor dem Angesicht für uns zu erscheinen. Im Himmel Vor dem Thron Gottes steht er jetzt. Als mein und dein Priester, wenn du zu ihm gehörst. Er scheint vor Gott für dich und mich. Was heißt für dich und mich? Für wen? In unserem Katechismus heißt es für sein Volk. Für sein Volk. Der Hohepriester im Alten Testament, er hatte diese Edelsteine auf der Brustplatte. Er wusste genau, für diese 12 Stämme. Für das Volk. Und wer ist das Volk? In Johannes 17, das wird das hohe priesterliche Gebet genannt, da betet Jesus ab Vers 8, denn die Worte, die du mir gegeben hast, er betet hier zu Gott, dem Vater, habe ich ihnen gegeben. Er spricht von seinen Jüngern. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Und hört einmal, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und später betet er auch noch für die, die durch die Verkündigung der Jünger zum Glauben kommen. Jesus weigert sich, für die Welt zu beten. Und sagt, ich bete nur für die, die der Vater mir gegeben hat, die an das Wort geglaubt haben, das ich verkündet habe. Was ist das für eine Vorstellung? Zu denken, Jesus opfert sein Leben für jeden Menschen und weigert sich dann aber, für sie zu beten. Wenn Jesus nur für die betet, die der Vater ihm gegeben hat, oh, wie viel mehr müssen wir daran festhalten, dass er auch sein Leben nur für die gegeben hat, die der Vater ihm zugedacht hat. Das Opfer und die Fürbitte, sie sind beide für sein Volk. Nun, wer es macht uns zum Volk? Jesu. Der Glaube an sein Wort. Der Glaube an sein Wort. Nun, wenn Jesus für alle Gläubigen eintritt, wann tut er das? Hat er es getan zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung, wo er mit seinem Blut eingegangen ist in das Himmelreich? Nein. Jesus ist Priester in Ewigkeit. Heißt das, dass er immer wieder neu Opfer bringt? Nein. Er hat ein für alle Mal sein eigenes Leben als Opfer dargebracht. Was macht er denn als Priester? Daher kann er auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Jesus tritt beständig, ja in Ewigkeit, für sein Volk ein. In alle Ewigkeit. Der Grund, warum ein Christ im Himmel bleibt, ist, weil Jesus ewig lebt, um sich für uns zu verwenden. Der Grund, warum ein Christ überhaupt in den Himmel kommen kann und nicht vorher abfällt, ist, weil Christus ewig lebt, um sich für uns zu verwenden. In Ewigkeit, fortwährend, tritt er für sein Volk ein. Nun, warum ist diese Fürsprache so wichtig? Jesus bittet den Vater, seinen Dienst uns zugute kommen zu lassen. Der Priester erging mit diesem Blut des Opfers in das Heiligtum. Es reichte nicht aus, dass das Opfer verbrannt wurde vor dem Heiligtum, im Vorhof. Der Priester, er musste mit diesem Blut hineinkommen, er musste bis in das Allerheiligste treten, er musste dieses Blut anwenden, er musste es besprengen an den Sühnedeckel, an die Bundeslade und er musste Räucherwerk brennen lassen, sodass es aufsteigt zu dem Herrn, symbolisch. Und was Jesus macht, ist, er hat sein eigenes Leben dargebracht als Opfer. Und jetzt tritt er vor den Vater und sagt, Vater, gebrauche mein Opfer, dieses Blut, das ich vergossen habe, mit dem ich hier vorkomme, gebrauche es für mein Volk. Lass dir das gefallen als Bezahlung für ihre Schuld. Bedecke damit. In Römer 5, Vers 10 heißt es, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Sein Leben. Er ist auferstanden und er lebt und er tritt ein für uns und er verwendet sich für uns. Und all das, was er erwirkt hat durch sein Opfer, durch seinen Gehorsam und durch sein Leiden, er steht vor dem Herrn, um zu sagen, wende es an den Erwählten. Er ist ein barmherziger, mitfühlender Priester. Er kennt meine und deine Schwachheit. Und vielleicht denkst du, ja, ich glaube an den Herrn, aber ich bin wieder in Sünde gefallen. Und ich fühle mich so beschämt, weil ich dachte, ich wäre weiter. Weil ich dachte, ich könnte gegen diese Sünde ankämpfen. Ich dachte, ich hätte es schon überwunden. Und ich fühle mich, als würde ich Christus spotten mit meinem Verhalten. Und ich bin zerschlagen und ich bin gebrochen und denke, Mensch, ich hab doch Christus als Vergebung für meine Sünden erkannt, aber was jetzt? Johannes, er schreibt in 1. Johannes 2, Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Das sollte immer unser Bestreben sein, um Heiligung. Und wenn jemand sündigt, hört einmal, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Unser Priester, er steht bei dem Vater. Und du und ich, wir sündigen. Und wir sind betroffen und wir sind betrübt und wir sind zerschlagen. Aber wir wissen, Jesus, unser Priester, er ist da. Er ist unser Beistand. Er sagt auch bei dieser neuen Sünde, Vater, vergib. Mein Blut bedeckt diese Sünde. Nicht nur für die Vergangenen, nein, für die Gegenwärtigen. Und auch für die, die noch kommen werden. Wir haben einen Priester, der sich fortwährend für uns verwendet. Und Jesus wehrt alle Anklagen gegen die Christen ab. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 33 und 44, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Oh, es gibt genug, die das versuchen. Der Teufel wird der Ankläger der Brüder genannt. Und wie viel werden die Christen angeklagt? Aber was sagt Paulus? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Ja, mehr noch, Christus Jesus ist der gestorben. Ja, mehr noch, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Alle Anklagen gegen die Christen werden abgewendet. Warum? Weil wir Jesus Christus haben, unseren Priester, der im Allerheiligsten steht, um sich für uns zu verwenden. Der immer wieder neu sein ein für allemal gültiges Opfer, das vollkommen ist, er wendet es immer und fortwährend an zum Schutz seines Volkes. Und er betet. Er betet für dich und mich. Kannst du dir das vorstellen? Finden eine Szene, die beeindruckend ist in Lukas 22, Vers 31. Er sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. kurz vor Jesu Verhaftung. Und er wusste, oh, die Jünger, sie werden sehr, sehr versucht werden zur Sünde. Der Satan selbst wird versuchen, sie zu schütteln wie in einem Sieb. Und was sagt Jesus? Sei aber treu. Wehe, du verrätst mich. Wehe, du verleumdest mich. Wenn du jetzt nicht standhaft bist, dann wirst du niemals gerettet werden. Nein, was sagt er? Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Oh, hast du das nötig? Ich habe es nötig. Jesus im Himmel, unser Priester, er verwendet sich für uns, er betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. In Zeiten der Versuchung, in Zeiten, wo uns der Satan schütteln will, damit du und ich auch unsere Geschwister stärken können. Jesus tritt für uns ein. Wir haben jetzt einen Priester im wahren Heiligtum, der mit dem, was er dargebracht hat, sich fortwährend für uns verwendet, fortwährend den Vater bittet, fortwährend für uns einsteht und weiß, was uns gerade zukommt, wo wir Hilfe brauchen. Ja, die Tatsache, dass wir den Heiligen Geist empfangen, ist eine Wirkung der Fürsprache Jesu. In Johannes 14, Vers 16 heißt es, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Jesus, der Priester, er tritt an unserer Statt vor den Vater mit all seinem Verdienst, mit seinem Opfer, und er sagt, Vater, bitte, sende in meinem Namen den Heiligen Geist an die, die glauben. Jesus verwendet sich für uns, sodass wir den Heiligen Geist empfangen können, der in uns gegen das Fleisch streitet, der uns hilft, gegen die Sünde anzukämpfen. Und es ist allein die Fürsprache Jesu, unseres Priesters, dass wir mit hinzutreten dürfen. Wir hatten das neulich in einer Predigt von Robert so deutlich dastehen. Hebräer 4, Vers 15 heißt es, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Weil Jesus, unser Priester, sich für uns verwendet, müssen wir noch nicht mal mehr außen vor stehen und warten, wird er mit Segen hervorkommen. Wir dürfen mit hineintreten, mit Freimut, nicht wegen unserem Verdienst, nein, wegen der Fürsprache für den, der sich für uns verwendet. Und wie wir es hier gelesen haben, in Hebräer 7, daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Die Tatsache, dass du Gemeinschaft haben kannst mit Gott, dass du beten kannst, heute und hier, und nicht der Zorn Gottes dich wie ein Blitz trifft, sondern dass du freimütig zum Thron der Gnade treten kannst. Es hat die alleinige Ursache darin, dass Jesus, unser Priester, sich für uns verwendet. Das heißt, die Anwendung der Rechtfertigung, dass das Opfer von Jesus den Gläubigen zugutekommt und die Gnade der Heiligung ist eine Wirkung der Fürsprache Jesu, dass er sich fortwährend als Priester für uns verwendet. Oh, was für eine herrliche und kostbare Wahrheit. Und wir könnten viele Anwendungen daraus ziehen. Aber eine der wichtigsten ist dieses. Wir sehen hier, wie ernst Gott es nimmt mit der Sünde. Nichts hätte ausgereicht, als dass Jesus Christus, der Gottmensch, selbst Priester und Opfer wird. Und keine Fürsprache hätte ausgereicht, um dich und mich zu retten, als die Fürsprache eines ewigen Priesters. Wir sind ewig abhängig. Gott nimmt es ernst. Es muss nicht irgendwie etwas angeschoben werden und der Rest rollt von alleine. Wir brauchen diesen Beistand von Jesus jeden Tag in alle Ewigkeit. Selbst im Himmelreich werden wir erhalten durch die Fürsprache Jesu. Und eine zweite Anwendung: Bedenke die Liebe Christi. Bedenke die Liebe Christi. Augustinus sagte, das Kreuz ist die Kanzel, auf der Christus der Welt seine Liebe predigt. Und je mehr wir über das Kreuzesgeschehen, je mehr wir über diesen priesterlichen Dienst von Christus erfahren, desto größer strömt die Liebe hervor, die er darin bezeugt. Aber stell dir die Liebe vor, die anhaltende Liebe. Das heißt in Johannes 13, wie er die Seinen liebte, so liebte er sie bis ans Ende. Diese Fürsprache Jesu ist nicht eine einmalige Sache. Darin zeigt er seine Liebe fortwährend. Er tritt für dich ein. Du hast einen Priester, der für dich eintritt, selbst an deinem schlechtesten Tag. Wo du wünschtest, du könntest dich irgendwo in einer Ecke verkriechen, weil du dich so unrein fühlst. Und du hast immer noch einen Priester, der sich für dich verwendet. Und das ist dein einziger Trost. Ein Priester, der dich liebt, der Mitleid hat mit deiner Schwachheit, der weiß, was es heißt, versucht zu werden. Oh, wende dich zu ihm. Wende dich zu ihm. Und wenn du nicht zu seinem Volk gehörst, betrachte, wie kostbar es ist, einen Priester zu haben. Wir brauchen jemand, der vermittelt. Nicht nur, dass wir die Wahrheit Gottes verstehen können, sondern dass wir vor Gott bestehen können. Vertraue dich Jesus an. Er ist unser alleiniger, wahrer und ewiger Priester. Amen.